Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Jenseits von Richtig und Falsch. Wir sind's wieder, Sven und ich, und wir haben ein neues Thema für euch mitgebracht, nämlich
Zuschreibungen.
Ah, okay.
Wolltest du was anderes sagen?
Nee, ich wusste nicht, was der Titel ist. Ich kannte nur den Arbeitstitel, aber ja, finde ich gut.
Mhm. Ja, lass uns doch erstmal ein bisschen erklären, was wir damit meinen,
ja,
mit Zuschreibungen. Weil die kommen ziemlich häufig vor im Alltag und nicht selten führen die auch zu Streit.
Mhm.
Da gibt es zum Beispiel die offensichtlich negativen, abwertenden, zum Beispiel, jetzt stell dich nicht so an,
mhm,
oder du siehst alles viel zu emotional.
Ja.
Dann gibt es auch noch subtilere Zuschreibungen, die sind auch oft gut gemeint tatsächlich. Vielleicht bist du einfach müde.
Ja.
Oder auch in einem Streit zu sagen, das ist bestimmt nur dein Stress.
Aha. Ich hatte jetzt eher gedacht an so Sachen, die dann auch, wenn man gerade, wenn es einen Konflikt gibt, ist irgendwie, du bist so egoistisch, du denkst immer nur an dich. Nie kann man, auf dich kann man sich gar nicht verlassen, du machst immer alles kaputt. Sowas.
Ja, das sind das die offensichtlich dann, negativen, ja,
genau,
ja.
Sehr wenig subtil, genau. Gibt auch positive.
Ja, na klar.
Ja, aber über die brauchen wir nicht reden, die sind ja schön. Das sind wir uns ja alle.
Ja, da ist es auf einmal dann nicht so schwierig.
Ja.
Ja, und da können wir ja vielleicht auch mal drüber reden, mhm, warum das so ist. Ich wollte nur sagen, dass es auch subtil sein kann und subtil wirkt und dass auch eben nicht böse gemeinte Außenperspektiven zu Streit,
ja,
führen können.
Ja, ein Klassiker ist bestimmt dann auch, du kriegst bestimmt gleich deine Tage, oder? Ja, du hast du etwa deine Tage?
Ja, ne, und da ist ja schon der Ton entscheidend, wie man sagt,
ja,
wie es ankommt.
Ja, stimmt. Kann man auch, der Ton ist total wichtig, ja. Kann man auch sagen, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein Satz, den kann man in allen Tonlagen sagen und er kommt immer blöd an. Oder fällt dir einer ein?
Na, wenn du es zum Beispiel selber sagst.
Ja, das ist was anderes. Aber angenommen, irgendwas stimmt gerade nicht und das ist dein Kommentar, das kannst du so lieb säuselnd sagen, wie du willst. Ich werde es hören als Abwertung.
Ja?
Nicht ernst genommen fühlen, ja. Ja.
Ich habe letztens ein Reel gesehen, wo sich eine Frau total darüber gefreut hat, als ihr Partner das gesagt hat. Also da war sie ganz froh darüber, dass er so gut Bescheid weiß über ihren Zyklus.
Ja.
Und auch, wie so sich ihre Stimmung da in der Regel verändern.
Ja.
Und dann hat er nachgefragt, hey, kann das sein, du bist gerade in Zyklusphase so und so, dass das was damit zu tun hat.
Ah ja, okay. Okay, vielleicht kann man es auch ein bisschen wertschätzender oder interessierter sagen, ja. Ich würde immer noch denken, ja, schieb's auf mich, dass das jetzt hier gerade,
ja,
schwierig zwischen uns ist. So, das ist ja immer so der Vibe.
Ja, und ab und zu ist das ja auch bei uns Thema gewesen und auch immer mal wieder,
ja,
Thema. Deswegen sind wir eigentlich so drauf gekommen, weil es so, weil man sich oft hinterher fragt, was war denn da eigentlich los?
Mhm.
Oder dass es dann Situationen gibt, wo man sich nicht richtig verstanden fühlt. Irgendjemand fühlt sich angegriffen, dabei hat man es gar nicht als Angriff gemeint.
Ja.
Und dann wird sich darüber gestritten, war es ein Angriff oder war es kein Angriff? Und es geht gar nicht mehr um das Thema.
Ja.
Und ich habe auch in der Paartherapie festgestellt mit den Klientinnen, dass es wirklich sehr, sehr häufig, dass es so, so schwer ist, damit umzugehen mit dem Blick, den der Partner oder die Partnerin manchmal auf einen hat.
Ja,
deswegen,
ja,
dachte ich, wir machen eine Folge drüber,
mhm,
und freue mich, dass wir jetzt hier sitzen. Kleine Anmerkung noch, ich weiß nicht, wie gut die Mikros das hier rausfiltern. Wir sind heute in einem anderen Raum, weil mein Podcast-Raum sehr unaufgeräumt ist gerade. Und hier ist normalerweise Katzengebiet, deswegen kann es durchaus sein, dass manchmal hier eine Katze miaut.
Ja, ja, das ist jetzt schon, seit wir begonnen haben zu reden, steht eine Katze empört draußen und miaut.
Okay, dann lass uns mal loslegen.
Ja, lass uns reintauchen.
Also worum es heute gehen soll, sind halt diese Zuschreibungen. Es soll vor allen Dingen darum gehen, erstmal sich anzugucken, warum tut das so weh? Warum eskalieren so Zuschreibungen in Beziehungen oft? Und auch, was läuft da auch oft falsch in solchen Diskussionen? Und wie kommt man da wieder raus?
Mhm.
Was glaubst du denn, warum tut das so weh?
Mir fallen verschiedene Dinge ein, warum es so weh tut. Eine Sache fällt mir ein. Angenommen, ich nehme jetzt mal, oh Mann, du bist nur egoistisch und denkst nur an dich. Oder wie kann das sein irgendwie? Wie kannst du nur so egoistisch sein?
Mhm.
So zum Beispiel. Das würde mir insbesondere, das habe ich bestimmt auch schon gehört von dir früher, also jetzt nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, in der Form oder in einer veränderten Form, wenn wir doof gestritten haben vor vielen, vielen Jahren. Was daran für mich, ein Grund, warum es so weh tut, war, dass ich das als Kind auch gehört habe. Und es ist ein bisschen, das ist ja das Blöde, was passiert, dass Eltern auch ihren Kindern so Zuschreibungen machen und die heften sich dann ungünstigerweise an die eigene Identität. Und das sind dann halt so Sachen, die, mit denen man vielleicht selber auch gar nicht fein ist. Also ich habe das auch als Kind gehört. Und das ist was, was mir unangenehm ist oder was ich vielleicht meiner Identität zuschreibe, weil ich das gehört habe, aber was nichts, kein positives Charaktermerkmal ist. Und wenn du das dann siehst und genauso siehst, wie vielleicht, dann ist das ein Schmerz, der reaktiviert wird.
Ja.
Ja, von mir als Kind, die nicht als gesehen wurde mit dem, was sie brauchte oder wollte in dem Moment und von den Erwachsenen, die halt es nicht besser wussten, verurteilt wurde dafür, dass sie sich verhalten hat, wie sie sich verhalten hat. Und das wird dann reaktiviert in dem Moment, wo du das sagst zum Beispiel. Deswegen tut's weh. Ein Grund.
Ja, ein großer Grund. Und das ist ja auch so, dass unsere Eltern, wenn wir Kinder sind, sozusagen die Götter sind in dem Universum, in dem wir leben und die haben immer Recht.
Die haben immer recht. Die haben die Definitionsmacht über uns.
Genau. Und da ist es dann nicht etwa so, wenn man das Gefühl hat, ich sehe mich jetzt anders, dass man dann als Kind denkt, naja, vielleicht irren die sich ja, sondern eher, okay, dann die haben wahrscheinlich recht und dann wird das einfach übernommen.
Genau.
Und das ist total wichtig zu verstehen, dass das wirklich sehr, sehr stark wirkt in solchen Diskussionen. In meiner Erfahrung hat es zu 90% dann was mit der Vergangenheit zu tun. Da streitet man sich über solche Sachen statt über die Gegenwart.
Ja.
Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, ist das Gefühl von Trennung in dem Moment. Ich bin hier mit einer Person zusammen, die ich liebe, für die ich wertvoll sein möchte und dann sieht die mich so.
Ja.
Und wenn die mich so sieht, dann kann die mich gar nicht gut finden.
Mhm.
Und das macht so ein Gefühl von Trennung.
Mhm.
Und dann kämpft man darum, dann anders gesehen zu werden, damit man wieder in Verbindung kommt. Und was man erzeugt, ist eigentlich das Gegenteil.
Ja.
Weil das löst dann bei der anderen Person dann wieder Reflexe aus. Die fühlt sich dann vielleicht nicht gehört, wollte vielleicht ein Problem ansprechen in der Beziehung oder hat sich Hilfe gewünscht, was auch immer. Und das wird in dem Moment nicht ernst genommen, dann geht es dann um die andere Person und um die Verletzung. Und vor allen Dingen kämpft dann die Person auch wieder mit der Zuschreibung, du hast mich gerade angegriffen zum Beispiel oder du hast mich negativ bewertet. Und dann fühlt sich die Person wieder nicht so gesehen, wie sie sich selber gerne sehen möchte. Und so haben wir so einen richtig schönen Kreislauf.
Ja, und es ist so schwer, das auszuhalten, wenn die Person, die man liebt, einen auf eine Art und Weise sieht, die nicht mit der eigenen übereinstimmt in dem Moment oder grundsätzlich oder halt irgendwie Seiten aufdeckt, mit denen man selber vielleicht nicht so fein ist und dann halt so ein Schamgefühl noch mit reinkommt. So.
Ja.
Und das auszuhalten ist so schwer, da nicht zurückzuschießen oder sich zurück, also ne, also da einfach im Kontakt zu bleiben, während diese intensiven Gefühle hochkommen, das ist einfach Masterclass.
Auf jeden Fall. Mhm. Vor allen Dingen ist es ja alles sehr unterbewusst. Also das ist ja nicht so, dass wir mitbekommen, ah, das trifft jetzt auf einen Punkt von mir, mit dem ich selber nicht so fein bin, den ich an mir nicht mag.
Ja.
Und deswegen reagiere ich so. Das ist oft nicht bewusst.
Genau. Das ist ein langer Prozess. An den Punkt kann man kommen, aber es ist viel Arbeit. Viel Selbstarbeit und Therapie und Bücher lesen oder was auch immer man so für Tools macht. Das ist nichts, was automatisch ist. Ja.
Hast du noch mehr Ideen, warum das so eskaliert? Warum das auch so schwierig ist?
Na, eigentlich ist es ein bisschen so wie mit den Eltern. Wie du gesagt hast, man kämpft dann darum, dass der andere einem zugesteht, nee, eigentlich bist du so und so. Oh, das stimmt gar nicht. Du bist eigentlich ein total wertvoller Mensch. Und das gelingt ja nicht in so einer Stresssituation. Und nee, ich habe nichts Neues zu sagen. Denke ich, ich habe mehr gerade schon gesagt.
Ja, weiß ich gar nicht. Manchmal mit anderen Worten ist dann auch nochmal eine andere Perspektive. Mir ist gerade noch eingefallen, dass wirklich, also alles, was an unserem Selbstbild kratzt, dass das immer Minenfeld ist. Und dass das wirklich ein Hauptgrund dafür ist, warum das so schwierig ist und warum das so oft zu Streit führt.
Ja, und das ist das, was dann halt in dem Moment angeht, was ich vorhin schon gesagt habe und du hast es auch schon ein bisschen gesagt, dass man so zurückgeht in die Vergangenheit. Und die Eltern hatten ja die Definitionsmacht über uns Kinder, ne? Also das heißt, das, was sie uns für Labels oder für Zuschreibungen gegeben haben, die haben wir eher geglaubt als die, als uns selbst. Und dann sind wir dahin zurückgesetzt und in dem Moment bekommt der Partner die. Und dann muss man kämpfen, 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 bis der Partner einem eine Zuschreibung gibt, mit der man gut leben kann und die zu dem eigenen Selbstbild passt.
Ja.
Und das ist ein auswegloser Prozess, weil das führt zu diesem Kreislauf, ne? Und dann kämpfen beide darum, die Anerkennung des anderen zu kriegen, du bist richtig so, wie du bist. Und es geht halt schief, wenn es beide gleichzeitig versuchen, weil beide dann zurück in die Vergangenheit versetzt werden.
Ja, wir sind nicht mehr in der Gegenwart, wir sind in der Vergangenheit, wir sind nicht mehr erwachsen, wir sind dann die Kinder von damals und können gar nicht erkennen, dass diese Perspektive überhaupt gar keine Macht über uns haben muss. Das ist erstmal nur eine Perspektive von jemand anderem und die ist jetzt per se nicht unbedingt schlimm. Ne? Also wir können uns da gerne auch noch später darüber unterhalten, über die Feinheiten, über den Ton und über die Beweggründe dahinter. Aber in der Regel stimmt dieser Spruch einfach, was jemand sagt, das sagt in der Regel mehr über ihn selbst aus, als über die andere Person.
Ja.
Und das wird ja oft dazu benutzt, um vielleicht Sachen von sich fernzuhalten. Aber ich finde es viel, viel besser, das dazu benutzen, sich kennenzulernen. Also einmal die andere Person, die das sagt, ah okay, so siehst du mich, das ist dir wichtig, das macht dir Probleme. Und eben sich selber auch kennenzulernen. Ah, okay, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Oder habe ich schon drüber nachgedacht und war mir nicht wichtig. Aber jetzt ist es dir wichtig, deswegen gucke ich mir das vielleicht mal an. Ja, oder da tut's weh an der Stelle. Ist ja auch erstmal nur eine Information. Aber es bekommt eben immer diesen existenziellen Charakter durch diese kindheitliche Prägung.
Genau. Und das Schwere ist ja, dass es oft nicht möglich ist, in dem Moment zu erkennen, dass das gerade an ist, ne? Ansonsten könnte man sagen, man könnte ja auch einfach sagen, ah, ich merke gerade, da ist was aktiviert in mir. Ich kann jetzt gerade gar nicht mehr gut im Gespräch sein, ich gehe. Könnte man machen, wenn man das merkt rechtzeitig. Ne?
Ja.
Und dann könnte man wiederkommen und sagen, ah, ist ja interessant, das und das Bild habe ich von mir, jetzt siehst du mich ganz anders, erzähl doch mal. Ich bin total neugierig, so wie ich habe ein Bild gemalt und ich finde es richtig, richtig gut, wie ich die Farben eingesetzt habe, mit welchen Materialien. Und ich denke, boah, das ist so ein schönes Bild, ich bin so zufrieden damit. Und dann kommst du und sagst, ja? Also ich finde, hier und hier. Und wenn ich aber total klar bin, das ist ein großartiges Bild und ich bin total zufrieden, dann kann ich sagen, erzähl mal, von welcher Perspektive guckst du denn? Und kann mich zu dir rüberstellen und von dir aus gucken und das vielleicht sehen, was du siehst, muss aber ja meine deswegen nicht aufgeben.
Ja.
Und das ist die Herausforderung.
Ich finde das ein schönes Beispiel mit dem Bild, weil das auch noch die Komponente zusätzlich hervorhebt, ich möchte gerne wertvoll sein für die andere Person. Also ich male es nicht nur für mich wahrscheinlich, sondern auch ein Stück weit für die andere Person.
Dass es angeguckt werden kann.
Genau, und wir möchten eine Resonanz fühlen. Ich bin da jetzt so stolz drauf und jemand anders ist es dann gerade nicht. Und das macht eine Unruhe und das ist auch ganz normal.
Ja.
Und ich finde, es ist auch nichts falsch daran, da traurig oder enttäuscht drüber zu sein. Es ist nur falsch daran, das dann zum Vorwurf zu machen oder sich darüber zu streiten, ist das jetzt ein schönes Bild oder nicht.
Ja, und angenommen, ich hätte einen stabilen Selbstwert, also wäre so ganz fein mit mir, dann könnte ich in dem Moment sagen, oh, ich merke, ich werde ganz unsicher mit mir, wenn du mein Bild auf die Art und Weise siehst. Ich muss mich erstmal beruhigen, sonst kann ich dir gar nicht in Ruhe zuhören.
Ja.
Das wäre voll gut. Also ich kann es schon viel besser als noch vor 10 Jahren beispielsweise, aber das wäre so, finde ich, das ist so mein... Da will ich irgendwann auch ankommen, in dem Moment wirklich auch okay mit zu sein mit, du siehst mich so, ich sehe mich so.
Und für die HörerInnen, die dich gerade nicht sehen, du hast gerade die Hand sehr weit über deinen Kopf
Oh, ja, das ist so ein Ideal. Ich brauche immer so ein Ziel, wo ich hingucke, so, oh, das ist was, ja. Das macht Sinn, mich in die Richtung zu bewegen. Und es gelingt mir manchmal und manchmal gelingt es mir halt nicht. Ich habe ja auch meine eigenen Erfahrungen und dann kann ich auch hinterher sagen, scheiße, mir nicht gelungen.
Also für dich ist ein Ideal eher sowas wie eine Richtschnur.
Eine Richtschnur, genau. Ja. Ich habe also jetzt so einen schönen Spruch gehört. Ich war bei einem Konzert und eine Textzeile hieß, das Ziel ist im Weg. Und das fand ich so großartig, weil es ja, und so ein bisschen so, das ist nicht ein Ziel, an dem ich ankommen muss, sondern aber es ist eine Orientierung.
Ja. Ich würde noch kurz auf die Situation nochmal zurückkommen, wo du gerade gesagt hast, was man jetzt mit einem stabilen Selbstwert dann sagen könnte. Umgekehrt könnte die andere Person ja auch sich reflektieren. Und das ist halt dann auch die Idealvorstellung, von der wir gerade geredet haben. Und die andere Person, die zum Beispiel das Bild nicht gut findet, die könnte versuchen, sich da einzuführen. Okay, was genau findet denn jetzt meine Partnerin in dem Fall so toll an diesem Bild? Ich will das verstehen. Ich will das auch. Ich will sehen, was sie sieht. Ja, das ist, und auch hier, es ist gut, nicht das als einen Definitionsprozess zu betrachten, sondern als einen Kennenlernprozess.
Ja, also nicht sich zu einigen auf eine Version von dem, wie man das Bild findet, sondern einen Impuls ins Gespräch miteinander zu kommen, wie man so die Welt oder sich gegenseitig sieht.
Ja.
Und was das mit einem selbst zu tun hat.
Aber eben auch dazu zu lernen.
Ja.
Und vielleicht auch durch die Augen des anderen, der anderen blicken zu können.
Ich habe auch gerade gedacht, würde so eine Situation mit dem Bild stattfinden und die andere Person würde dazukommen, würde es mir beispielsweise auch total gut tun, die andere Person sagt, ich habe einen ganz anderen Blick auf das Bild, aber ich bin unsicher, ob dich das vielleicht verletzt. Willst du die Sachen hören? Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob ja oder nein. Und dann ist das Gespräch nochmal, ne, dann weiß ich, okay, es kommt was, was vielleicht unangenehm für mich ist, aber ich kann mich nochmal anders einstellen, als wenn es mir einfach so ins Gesicht geknallt wird, ohne dass ich gefragt habe.
Ja, auch eine Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten in der Theorie. Mhm. was eben häufig passiert ist in solchen Situationen, dass das zu so einer Rechtfertigungsspirale wird, zu dem Streit über richtig und falsch, in dem Bildfall schön oder nicht schön, also über so eine angeblich vorhandene objektive Realität. Das ist ja auch ganz oft ein Streitpunkt bei Paaren.
Mhm.
Also was das Ganze ja vor allen Dingen auch so schwierig macht, ist eben die Bedeutung, die man den Worten gibt. Ja, also wenn die Person das und das über mich denkt, dann bedeutet das, ich bin nicht wertvoll, sie liebt mich nicht, ich bin ein schlechter Mensch, er liebt mich nicht oder sie. Und damit ist dann so eine Situation aufgeladen. Also das ist das, was wirklich das schwierig macht, da zueinander zu finden in der Situation. Und leider ist das eben auch wieder total unterbewusst. Dass wir das selten direkt zur Verfügung haben. Ah, ja. Okay, das ist jetzt die und die Bedeutung gebe ich dem Ganzen jetzt. Das geht so schnell, dass dann einfach darauf reagiert wird, statt zu gucken, okay, warum verletzt mich das jetzt gerade so?
Mhm. Ja.
So. Jetzt haben wir viel über das Warum gesprochen und was schief läuft und wir haben schon ein paar Ideen geliefert, was vielleicht ein anderes Szenario sein könnte, eine andere Reaktion. Da würde ich jetzt gern genauer drauf eingehen. Was können wir denn tun?
Ja.
Und ich finde am hilfreichsten immer noch erstmal diesen Kreislauf zu unterbrechen. Also ich finde den Anspruch viel zu hoch, direkt richtig reagieren zu müssen. Ja. Das geht viel schneller, als man das mitbekommt, aber es ist, was wir tun können, ist irgendwann mitzukriegen, okay, hier läuft gerade was falsch, lass uns das mal unterbrechen.
Ja.
Und da gibt als sehr einfache Methode zum Beispiel ein Codewort, was man aussprechen kann, damit man nicht sich lang und breit erklären muss, warum jetzt man eine Pause machen möchte. Am besten ist, wenn man das vorher abgesprochen hat, dann wissen beide, was zu tun ist und dann wird das auch nicht falsch verstanden, wie jemand, der jetzt das Gespräch einfach ersticken will oder eigentlich ernst nimmt.
Ja.
Ja, und die Vereinbarung ist dann immer zum Codewort gehört dazu, jede beruhigt sich selbst und danach kommen wir wieder zusammen und fragen, ob es jetzt noch weiteren Gesprächsbedarf gibt.
Mhm.
Also das finde ich wirklich am allerstärksten. Fällt dir noch irgendwas für den Moment ein?
Na, ich finde, vielleicht können wir das noch ein bisschen ausführen, weil ich glaube, was es so schwer macht, ist es selbst beruhigen.
Mhm.
Was ich jetzt in der Praxis erfahre, dass es Paaren unheimlich schwer fällt, zu unterbrechen und in die Selbstberuhigung zu kommen. Erstmal wirklich aufzuhören, ist total schwer, weil dann oft es gehen dann so Bindungsthemen an, die im Hintergrund laufen, wo jeder irgendwie seine eigenen Erfahrungen mit den Eltern gemacht haben und was halt so Streit bedeutet und was das Ende des Streits oder das Unterbrechen des Streits löst ja bei dem einen oder der anderen Person möglicherweise große Verlustängste aus, wenn einfach aufgehört wird, bevor es geklärt ist.
Mhm.
Und deswegen ist es gar nicht so leicht, das zu unterbrechen. Also das ist schon, glaube ich, wichtig zu wissen, dass nur allein das Codewort zu sagen, heißt nicht, dass es dann so einfach ist, sondern zu wissen, es wird wahrscheinlich auch schwer, dann auseinanderzugehen und es kostet ein bisschen Überwindung. Zum einen und zum anderen dann tatsächlich zu wissen, wie beruhige ich mich denn selbst. Oft braucht man sich ja aneinander, also man redet ja und redet ja in der Hoffnung, dass der andere einen wieder beruhigt.
Ja.
Und das funktioniert nicht, weil der andere genau das Gleiche probiert, um in die Verbindung zu kommen und das selber beruhigen ist, was vielen richtig, richtig schwer fällt. Vielleicht können wir ja nochmal erzählen, was man so machen könnte, um sich selber zu beruhigen.
Ja, guter Punkt, wollte ich auch noch hinkommen.
Ah ja.
Jetzt war erstmal noch der Gedanke, ob es noch in der Situation direkt noch irgendwas gibt, um das zu deeskalieren. Mir ist, wie gesagt, nur das Unterbrechen eingefallen.
Es gibt viele unterschiedliche lustige Strategien, die man auch ausprobieren kann. Zum Beispiel, habe ich noch nicht selber in der Praxis erlebt, aber von einem anderen Paartherapeuten im Gespräch erfahren. Der hatte auch ein Paar, die unheimlich schnell in so Streit sich verzettelt haben, aus denen sie nicht mehr rausgekommen sind. Und die haben dann vereinbart, okay, es gibt einen Ort und eine Zeit fürs Streiten. Und sind dann in einen Copyshop gegangen und haben sich Streit-T-Shirts gemacht. Also die haben sich so weiße Shirts gemacht und der eine hat aufs Shirt geschrieben, fick dich. Und die andere hat geschrieben, fick dich selber. Dann haben sie ihre Streit-T-Shirts angezogen und dann war die Idee, also der Plan war, zum Streiten gehen wir an den Wohnzimmertisch. Dann stellen wir den Timer auf 30 Minuten, streiten und dann hören wir auf, egal ob wir fertig sind oder nicht.
Mhm.
Und das hat so einen Bruch gemacht, dass schon, wenn die T-Shirts angezogen mussten, die beide so lachen,
ja,
dass sofort wieder eine Verbundenheit entstanden ist und dass es dann oft gar nicht nötig war, zum Streittisch zu gehen.
Ja, finde ich eine total schöne, lustige Idee.
Ja.
Mir ist gerade noch eingefallen, etwas, was wir auch eine Zeit lang gemacht haben, nämlich wir haben gerangelt.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau, woher ich es jetzt habe, therapeutisch gesehen. Ich erinnere mich an den Begriff, den habe ich irgendwann mal von Joko und Klaas, waren das, glaube ich, aufgeschnappt. Oder war das Olli Schulz? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall geht es darum, freundschaftliches, körperliches Kräftemessen.
Mhm.
Und die Variante, die am ungefährlichsten ist, ist einfach die Hände zu greifen des anderen und sich gegeneinander zu stemmen. Und natürlich ist es oft so, dass eine Person stärker ist als die andere, die sollte dann jetzt nicht irgendwie die andere Person überrennen oder so. Ja, es geht darum, auch ein bisschen die Kraft zu spüren des anderen, der anderen in dem Moment und auch mal was zuzulassen und gegenzuhalten, da so ein bisschen sich hin und her zu schieben.
Ja, stimmt.
Wenn manchmal geht es einfach nicht mit Erklärungen, mit Worten und beruhigen, da muss erstmal ein bisschen Energie raus. Und wichtig dafür finde ich, dass es nicht darum geht, dem anderen weh zu tun oder irgendwie jetzt zu beweisen, wer jetzt der Stärkere ist.
Mhm. Eigentlich ist es nur, den körperlichen Stress zu kanalisieren und loszuwerden. Und ich weiß noch, wie wir dann manchmal so zusammengestanden haben und ich bin so wütend, ich bin auch so wütend. Und so, und es hat, glaube ich, nicht immer funktioniert, aber die größte Zeit hat das total viel entspannt.
Ja.
Ja.
Ja, siehst du, jetzt kommen ganz viele Erinnerungen hoch.
Ja.
Mit
den Kindern haben wir das auch gemacht.
Mit den Kindern haben wir das auch gemacht und denen hat es auch richtig gut funktioniert.
Mhm.
Ich weiß, dass du mal einen nassen Waschlappen geschmissen hast.
Mhm.
Und dann hast du angefangen zu kichern.
Und was dahinter steht, ist ja, was im Gehirn passiert ist, dass die Verbindung zum Frontalkortex abgebrochen wird, wo halt die Logik und ne, irgendwie so eine bewusste Entscheidung auch oder Planung steht und das wird abgebrochen und es braucht irgendeine Irritation, damit man wieder rauskommt aus diesem, weil man geht dann zurück, es landet dann halt in der Vergangenheit, wie wir schon gesagt haben und spult dann seine Automatismen, die wir gelernt haben, ab, so alles, was so im Stammhirn sitzt, was wir uns so erarbeitet haben durch unsere Erfahrung im Leben und durch eine Unterbrechung, die irritierend ist, kommt man da wieder raus.
Ja.
Und das kann halt ein nasser Schwamm ins Gesicht sein oder halt irgendwie rangeln oder irgendwas, was total irritiert in dem Moment oder sich ein Streit-T-Shirt überziehen und kichern so.
Ja.
Ja.
ja, so eine Art Geschwindigkeitshubbel fürs Gehirn.
Ist halt total spielerisch, das macht auch Spaß.
Ja, ich erinnere mich dran, dass das dann auch öfter dann so ein Zeichen war, okay, ich bin jetzt sauer, aber ich will trotzdem Verbindung. Mhm. Also manchmal habe ich mir dann auch angewöhnt, dann irgendwie einen Schwamm zu werfen oder so. Und was auch noch hilfreich sein kann, ist sich schütteln.
Ja.
Also einfach diese körperliche Reaktion erstmal bedienen. Also kümmere dich erst um den Stress und dann um den Stressauslöser, ist ganz wichtig. Also Stress, wenn der im Körper ist, dann ist der erstmal im Körper und den kriegen wir nicht durch Reden weg.
Mhm.
Und da gibt es ganz viele Techniken, da können wir erstmal übergehen zu diesen Selbstberuhigungsgeschichten, das würde ich nämlich dazu zählen. Also eine Sache ist schütteln, also wirklich richtig, richtig dolle schütteln, um Stresshormone abzubauen und auch den eigenen Körper zu aktivieren und zu spüren, weil da ist richtig viel los in solchen Momenten.
Mhm.
Das kann man auch gemeinsam machen.
Ja.
Aber lass uns mal jetzt drüber reden, was kann man noch so für Selbstberuhigung tun?
Na, der Klassiker ist Atmen. Da gibt es viele verschiedene unterschiedliche Atemtechniken. Für mich ist es immer total gut. Bei mir sitzt oft die Wut im Bauch. Ich spüre die im Bauch. Wenn ich eine Hand auf die Brust und eine Hand auf den Bauch lege und dann atme. Und das, was ich gelernt habe, das war am Anfang anders, aber was inzwischen so ist, ist, dass ich dann atme und diese Unruhe, die ich dann im Bauch habe, also diese Wut im Bauch, einfach spüre und mich und nicht versuche, sie wegzukriegen, sondern die einfach kurz wahrnehme und atme und da Raum für mache. Und früher war es so, dass ich dann versucht habe, mich selbst zu beruhigen, um ganz schnell wieder okay zu sein.
Mhm.
Und das hat nicht gut geklappt, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt habe ich mich beruhigt, aber ich fand immer noch, du bist schuld an dieser ganzen Eskalation. Und solange ich, würde ich auch als Impuls mitgeben, solange ich noch denke, der andere ist jetzt schuld für diese Misere oder für das, was hier zwischen uns passiert, ist es noch nicht okay.
Ja.
Ich würde mal so, ne, irgendwie grenzüberschreitendes Verhalten, missbräuchliche Sachen und so rausnehmen. Und es gibt ja auch Beziehungen, wo so ganz viel Gaslighting stattfindet und so, ne? Da finde ich es nochmal ein bisschen komplexer. Aber grundsätzlich in einer Partnerschaft, die sich jetzt grundsätzlich gesund anfühlt, hört sich auch blöd an. Aber erstmal ist es gut, ich verhedder mich, merkst du das? Willst du mal weitermachen?
Ich glaube nur in deinem Kopf. Ich fand es jetzt noch relativ schlüssig.
Ah ja.
Also ich versuche es jetzt mal mit meinen Worten. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, vielleicht sollten wir darüber eine Extra-Folge machen. Für diese Sonderfälle, was mache ich denn, wenn es jetzt wirklich missbräuchliches Verhalten ist, Gaslighting und so. Ich möchte an der Stelle eine Lanze brechen, wirklich ein Großteil. Also ich würde sagen, 80-90% der Paare meint es gut miteinander und sind nicht stark manipulierend. Also klar, versuchen wir natürlich immer, uns zu beeinflussen, aber in der Regel wollen wir uns nichts Böses. Und jetzt habe ich
den Faden verloren. Hast du dich auch verheddert? Also ich gehe einfach jetzt nochmal zurück zu dem Selbstberuhigen. Also ne, ich würde sagen, solange ich immer noch denke, du bist schuld und du musst was ändern, nur du, weil ich habe mich korrekt verhalten, ist es noch nicht vorbei. Dann muss ich noch ein bisschen atmen.
Ja.
Und noch ein bisschen ruhiger werden oder mich schütteln oder spazieren gehen oder Sport machen, Wasser trinken.
Ja.
Eine kalte Dusche nehmen, alles was so ein bisschen, es geht darum, das Nervensystem zu regulieren und dazu braucht es erstmal eine körperliche Übung.
Ja.
Damit halt irgendwie neofrontaler Kortex und Amygdala, damit das sich da wieder verbindet.
Ja, was ich auch oft erlebe, was hilft, ist Vergangenheit und Gegenwart voneinander trennen, sich erinnern, okay, es hat sehr wahrscheinlich was mit meinen Kindheitsprägungen zu tun, sich dann Nachbeeltern nennt sich das, also dem Kind, was damals diesen Schmerz hatte, zur Seite stehen, das Trösten, ja, oh, jetzt ist wieder das Gefühl da, ist richtig doof, so kann man dann auch mit sich sprechen.
Stimmt, das ist total wirksam, finde ich.
Und was mir auch noch eingefallen ist, manchmal geht das ja nicht, manchmal hat man immer noch das Gefühl, ich brauche den anderen dafür, der oder die muss doch das einsehen oder muss was ändern. An der Stelle. Und dann, finde ich, kann man aufeinander wieder zugehen, wenn man das transparent macht. Wenn man sagt, okay, ich habe mich jetzt wieder beruhigt, aber ich bin immer noch der Meinung, so und so ist das und da würde ich einfach gerne drüber sprechen.
Ja.
Und kannst du das hören? jetzt hast du dich auch schon beruhigt, um das zu hören. Oder eben nicht, dann müssen wir halt noch warten, dann geht das nicht.
Ja.
Weil ganz oft kommt man erst durch Reibung und drüber nachdenken an das eigentliche Thema dahinter. Und was ja auch noch wichtig ist, vielleicht stimmt ja auch ein gewisser Teil davon.
Was einem so zugeschrieben
Person,
wird?
Ja, was zugeschrieben wird, was die andere Person dann wirklich anders machen könnte.
Mhm.
Was wirklich eine ungesunde Dynamik in die Beziehung reinbringt.
Mhm.
Und das wäre schade, wenn die andere Person das verpasst, da die Möglichkeit dazu zu lernen.
Ja.
Das ist auch was, was ein richtiger Nachteil ist, wenn man bei diesen Rechthaben bleibt und bei dieser Verletzung, oh, hier sieht die Person mich gerade nicht so, wie ich mich selber sehen möchte.
Das kann dann auch in solchen Nachstreitmomenten, denke ich gerade, es kann klingen wie, ich hab hier immer noch ein paar Sachen, von denen ich echt will, dass die anders sind. Was brauchst du, damit du das gut hören kannst? Und das, ne? Und dann kann man ja gucken irgendwie, ob der andere, ich stelle mir jetzt gerade so eine fiktive Situation vor, wenn so, oder von Streits von früher zwischen uns, dass ich hätte dann wahrscheinlich gesagt, sowas, damit ich gut hören kann, was du anders von mir willst, will ich, dass auch Raum ist, dass ich das sagen darf, dass ich auch sagen darf, womit ich unzufrieden bin, zum Beispiel. Oder ich will auch, dass du Verantwortung übernimmst und es nicht alles auf mir setzt, weil ich so ein Schuldthema habe, zum Beispiel. Oder so, ne? So, und so kann man ja dann ins Gespräch kommen. Mir ist gerade eingefallen, die Gottmans, das sind so ein paar Therapeutinnen, paar, die sagen, das ist total normal und auch nicht ungesund, wenn man ständig in Konflikte gerät oder wenn man auch öfter in Konflikte gerät. Das ist nicht das, was eine ungesunde Partnerschaft ausmacht, sondern das, was nach dem Streit passiert. Also, ne, die nennen das Repair, also nach dem Streit aufeinander zugehen können und dann Verantwortung dafür zu übernehmen, für sein Verhalten, mit dem er möglicherweise die andere Person verletzt hat. Und das ist das viel Wichtigere, als wenn man immer wieder in diese Streits gerät. Das ist ganz normal, weil wir tragen alle unsere Kindheitsgeschichte in uns und es werden immer wieder Themen reaktiviert werden. Ich glaube, dass das zu vermeiden ist eine Arbeit, die sich auf so eine lange Zeit streckt, dass es frustrierend wird, wenn man das voneinander erwartet.
Ja, sehr.
Aber ich finde, man kann voneinander erwarten, hinterher zu kommen und zu sagen, hier ist mein Teil, den habe ich dazu beigetragen, dass das scheiße gelaufen ist zwischen uns und es tut mir leid, dass ich dich mit meinem Verhalten so verletzt habe. Das war nicht meine Absicht. Und dann kann man nämlich ins Gespräch kommen, wenn beide auch einen Teil der Verantwortung übernehmen.
Ja, das finde ich total gut und ist ein Idealfall.
Mhm.
Ich finde am wichtigsten in dem Ganzen der Versuch, wieder in Verbindung zu kommen. Also zu sagen, ich möchte jetzt hier wieder Verbindung. Also das klassische Vertragen, wo man vielleicht einfach sich umarmt und dann ist auch wieder gut. Ne? Also ein Großteil der Streits sind temporäre Geschichten, da ist in dem Moment was aktiviert. Und dann gibt es auch noch Streits, die da stecken größere Themen dahinter, die muss man bearbeiten. An der Stelle möchte ich mal einwerfen, am besten in der Paartherapie die großen Themen. Es hat meistens einen Grund, weswegen die großen Themen bleiben. Da ist es wirklich wichtig, jemand Außenstehende mit reinzubringen. Aber ansonsten ist es einfach was, was passiert. Ich erlebe so viele Paare, die frustriert sind, weil sie sich wünschen oder weil sie glauben, dass sie erst miteinander glücklich zusammenleben können, wenn sie diese Probleme gelöst haben.
Ja.
Und da versuche ich immer daneben zu setzen, okay, solange das Problem nicht gelöst ist, wie könnt ihr damit gut leben, dass es so ist, wie es ist?
Ja.
Weil da stecken sehr tiefe Themen hinter, die kann man nicht von heute auf morgen ändern.
Genau, das finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist auch was eine langfristig funktionierende Partnerschaft ausmacht, ist mit bestimmten Problemen leben zu lernen, mit bestimmten Differenzen leben zu lernen und Ambivalenzen auch auszuhalten, weil nicht alles lösbar ist.
Ja.
Und dann eher sich darauf zu konzentrieren, wie halten wir das gut aus? Wie können wir irgendwie das schaffen? Statt irgendwie das die ganze Zeit auf Lösungssuche zu sein, weil dann macht man sich kaputt einfach, weil es frustrierend ist.
Ich nenne das immer mit der Realität arbeiten.
Ja.
Ja, ihr wünscht es euch anders oder du wünschst es dir. Meistens wünschen sich beide auch anders. Auch, dass man selber anders handeln könnte. Und das andere ist, was man beobachten kann, klappt's oder klappt's nicht oder klappt's gut oder nicht so gut, geht schnell, geht's langsam. Und dann das mal als Realität anzuerkennen und sich zu fragen, was machen wir denn jetzt? Und da ist mir total wichtig zu sagen, es gibt auch die Option zu sagen, das ist mir zu viel, ich kann damit nicht umgehen, ich kann nicht so lange warten. Tut mir leid, da wird so viel aktiviert in mir oder unser Abstand ist da so groß. Ich weiß nicht, ob ich so auf Dauer mit dir leben kann. Und das ist keine Drohung, das ist einfach ein Äußern von eigenen Grenzen.
Ja.
Und auch da habe ich schon erlebt, da kann ganz viel passieren. Das kann ganz viel aufmachen nochmal. Oder eben für beide in dem Fall eine Möglichkeit von was Neuem sein, wo es vielleicht ein bisschen besser passt.
Ja, und ich glaube, das, was sich viele Paare nicht bewusst sind, ist, dass jede Entscheidung, sei es die Entscheidung gegen die Beziehung oder eine Entscheidung für die Beziehung, ist immer ein Gewinn und ein Verlust gleichzeitig, weil eine Entscheidung für etwas heißt, also angenommen, eine Entscheidung für die Beziehung heißt dann eine Entscheidung gegen vielleicht absolute Autonomie oder ich kann alles genauso machen, wie ich es will und so. Und diese Ambivalenz in sich zu tragen, ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, aber anders geht's nicht.
Ja, ich würde noch ergänzen, ich kann ja auch machen, so, es so machen, wie ich will und muss dann damit leben, dass es bestimmte Reaktionen zur Folge hat.
Ja.
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 Und am allerwichtigsten finde ich, dass man es schafft, sich nicht gegenseitig zum Feind zu machen in solchen Situationen. Weil das ist der Anfang vom Ende.
Mhm.
Und wenn gerade wenn Kinder im Spiel sind, dann ist das Ende sehr lang und bleibt das Ende die ganze Zeit. Ich glaube, damit würde ich für heute zum Schluss kommen, alles zusammenführen und hier vielleicht mit einem Fazit und einer kleinen Zusammenfassung mit dir aufhören für heute. Vielleicht können wir ja mal überlegen, was von dem, was wir heute gesagt haben, was finden wir jeweils am wichtigsten?
Okay, ich glaube, das Wichtigste und gleichzeitig sehr schwere, also ich habe mehrere Dinge, die so wichtig sind.
Dann sag mehrere.
Okay, ich sag zwei. Die erste ist, wenn ich intensiv emotional reagiere, dann ist das wahrscheinlich die Vergangenheit, die reaktiviert ist. Und in dem Moment macht es Sinn, sofort aufzuhören. Weil mein Partner ist nicht mehr mein Partner, sondern mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, ein Lehrer. So, ist total Quatsch, in dem Moment weiterzumachen. Dann geht es erstmal um Selbstberuhigung. Und das Zweite ist, was ich richtig wichtig finde, Neugier.
Mhm.
Wenn ich eine Zuschreibung kriege, mit der ich echt nicht einverstanden bin, dann kann ich erstmal neugierig sein. Hä, warum bin ich damit nicht einverstanden? Was ist denn da bei mir los, dass ich die so defensiv abwehre? Und ich kann neugierig sein, wie kommst du denn auf die Idee? Ich komm mal kurz rüber und guck von dir,
ja,
wie du guckst und guck mal, ob ich da mitgehen kann oder nicht. So, die, glaube ich, das sind so die zwei ersten Sachen.
Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Muss ich mal gucken, was es noch übrig bleibt. vielleicht noch, dass es total normal ist, dass es diese Streits gibt, dass es auch wehtut und auch, dass es normal ist, Zuschreibung zu machen. Wir haben ganz viel gelernt, wir versuchen Sachen einzuordnen und dann machen wir Zuschreibungen entsprechend unseres Einordnungssystems, entsprechend unseres Wertesystems. Und wie gesagt, das hat in der Regel, was wir zuschreiben, hat mehr mit uns selbst zu tun als mit der anderen Person.
Ja, ja.
Einen wichtigen Punkt habe ich noch. Sollte sich das wiederholen? Soll es eskalieren? Soll es ganz lange dauern? Sollte das nicht helfen, was ihr jetzt hier gehört und ausprobiert habt, dann kommt bitte unbedingt in die Paartherapie. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, das gemeinsam zu bearbeiten, jemanden zu haben, der da die Sachen hilft zu sortieren und vielleicht Dinge sieht, die man selber nicht sieht und ganz viel Erfahrung mit anderen Paaren schon gemacht hat.
Ja.
Gut.
Mhm.
Dann möchte ich mich von dir verabschieden für heute.
War sehr schön, wieder mit dir zu sprechen.
Ja, fand ich auch. Dann tschüss für heute.
Tschüss.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.